Als erstes möchte ich euch mal einen Vers vorlesen. Gott hat der Gemeinde zu München, die Gemeinde unter Gottes Wort, geschrieben, hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Ich habe die Bibelstelle nicht vorgelesen, weil es natürlich in unseren Bibeln so nicht steht. Darum möchte ich es nochmal vorlesen. Römer 11, Vers 8. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Warum habe ich das Wort ausgewählt? Natürlich in der Hoffnung, dass keiner, wie bei den Juden unter uns ist, auf denen das zutrifft. Aber der Johannes ja gestern Abend so lang und schön gepredigt hat, habe ich gedacht, vielleicht hat der eine oder andere noch länger im Wort gelesen. Und da wollte ich euch vielleicht mal mit dem Schock aufwecken. Dann kommen wir zuerst mal zu den Bekanntmachungen. Wir haben diese Woche. Ja, dann möchte ich noch einen Vers aus dem 1. Korintherbrief, im 4. Kapitel, die Verse 1 bis 6 lesen. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter des Geheimnisses Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nicht bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Lasst uns noch beten. Vater, wir danken dir auch heute wieder, dass wir hier in Frieden und Freiheit unter deinem Wort zusammenkommen dürfen. Wir danken dir auch für Johannes, dass er wieder die weite Reise angetreten hat, um uns dein Wort hier darzulegen. Vater, wir denken aber auch heute an alle die, die nicht hier sein können oder wollen. Wir denken an die Kranken. Ich denke hier besonders an Evelyn, die immer treu uns jeden Tag zuhört. Wir denken auch an Holger Steue und die vielen anderen. Sei du bei jedem Einzelnen. Du hast versprochen, dass du in den Schwachen stark bist. Sei du in ihnen stark. Schenk ihnen auch Geduld und Kraft. Und lass sie deine Nähe spüren, dass letztlich dieses auch alles zu deiner Verherrlichung dient. Wir bitten dich auch für Johannes, leite du auch seine Worte, dass jeder von uns dafür die Augen und Ohren öffnen möge und dein Wort in sich aufnehmen kann, damit wir alle noch hier weiter wachsen dürfen und zubereitet werden für den Dienst, den du für uns vorgesehen hast. Sei du bei uns und segne uns auch diese Stunde. Amen.
Zuerst begrüßen wir uns mit einem guten Morgen. Ja, meine teuren Geschwister in Christo und liebe Freunde, wir wünschen uns allen einen recht frohen und gesegneten Tag. Wir sind gerne nach zweijähriger Pause wieder einmal unter euch. Unter euch, ja, einmal in die Augen schauen zu können. Weil solche Versammlungen für uns, die sind einmalig, sie sind unwiederholbar. Und wir tun gut, wenn wir uns begegnen, dass wir wissen, wir sehen in einem jeden ein Teil der Vervielfältigung des Lebens Gottes. So sehen wir uns, so betrachten wir uns und so freuen wir uns. Als Paulus nach großen Strapazen die Brüder sah, da lesen wir, da fasste er neuen Mut. Es gibt nicht nur in Erzgebirge ein paar Leute, sondern auch in München und woanders. Die Mehrzahl ist es nicht, es sind nur Einzelne. Aber in denen brennt das neue Leben und das Evangelium. Und das ist so kostbar. Liebe Geschwister, wir wissen gar nicht, was das für eine Gnade ist. Wenn Menschen mit dem gleichen Glauben, dem einen Geist, dem einen geschenkten Leben zusammen sein können, Gemeinschaft haben dürfen unter diesem geschriebenen Wort, kann eigentlich nicht ausgewechselt werden. Wir schätzen das nicht. Ja, wenn es dann nicht mehr geht im Alter, wenn man dann in dem eigenen Winkel dann niederliegt, da hat man große Sehnsucht. Deshalb sollte man die Versammlung, solange es geht, auch aufsuchen. Es kommt hunderterlei dazwischen. Aber eines muss Priorität haben. Und das ist die Liebe und die Sehnsucht nach seinem Wort im Gebet und in der Gemeinschaft des Christus beieinander zu sein. So, liebe Geschwister, ich bin nach München gefahren und habe ein Thema gewählt. Das ist kein großes Thema, das ist nur ein Wort. Und dieses Wort besteht aus drei Buchstaben. Nur drei Buchstaben. Und dieses Wort heißt Biss. Biss. Und dieses Biss ist so umfangreich und so vielbedeutend, dass ich gedacht habe, ich mache zwei Dienste. Zwei Dienste. Hatten wir gestern Abend. Das war ein Biss in prophetischer Sicht. Wir haben ein Stück gewagt, vor uns herzuschauen. Das heißt, das, was Gott in seinem Wort niedergelegt hat, was ablaufen wird. Bis hinein, wo es keine Feindschaft mehr geben wird, wo der Vater alle Feinde und alle Rebellion und Auflehnung und alle Schatten des Todes unter die Füße des Christus gestellt haben wird. Bis er alle Feinde unter seine Füße hat. Liebe Geschwister, das darf uns doch im Alltag eine so große Energie der Hoffnung verleihen, dass dieser gegenwärtige Zustand, der so erbärmlich, so himmelschreiend ist, nicht in Ewigkeit bestehen wird, sondern das wird einmal aufgelöst werden, wenn der Vater alle seine Feinde unter die Füße des Christus getan haben wird. Und er, der Sohn, wird herrschen. So lange, bis das geschehen ist. Dann ist alles aufgelöst. Und dann gibt der Sohn das Erneuerte, das Verklärte, das ins Gottesleben hineingezeugte All dem Vater wieder zurück. So lange wird er herrschen müssen. Dann tritt der Christus die Herrschaft ab. Und er unterstellt sich wieder dem Vater. Nicht nur er, sondern auch wir als Gemeinde unterstellen uns dem Vater. Auch unsere Auserwählung hört auf. Und die Auserwählung Israels hört auf. Damit sei Gott alles in allem. Also kleine Wörter in der Bibel sind oft große Kostbarkeiten. Und sie führen uns in Gottes Geheimnisse hinein. Und dieses kleine Wörtlein Biss hat mich schon jahrelang motiviert und hat mich belebt. Ein verborgener Schatz, eine regelrechte Fundgrube. Damit könnte man eigentlich eine ganze Bibelkonferenz ausfüllen. Der liebe Hartmüter hat reingeschaut, wie viel das in unserer Bibel vorkommt. Da hätten wir viel zu tun. Also so tiefgreifend, so schwerwiegend sind diese Aussagen, wenn sie mit diesem Biss zusammengebunden sind. Dieses kleine Wort ist wie ein Wegweiser. Ein Wegweiser oder wie eine Straßensperre. Bis. Bis hierher. Oder ein Wendepunkt. Mit diesen Wörtlein, da werden Entwicklungen und es werden Stationen und Zustände eingegrenzt und abgeschlossen. aber auch Ungeahntes in Aussicht gestellt. Wir sollten, sage ich immer, beim Bibellesen viel mehr mit Buntstifter arbeiten. Und in diesem Fall erhält dieses kleine Biss eine durch und durch rote Färbung. Nicht wieder überlesen. Biss. Allein, ich habe etwas gezählt, du warst besser, aber ich habe gezählt 1500 Stellen im Alten und im Neuen 150 vorkommen. Nur ganz wenige Stellen wollen wir herausgreifen, sonst würde es uns ja gehen wie dem Apostel Paulus, der predigte und täte die Predigt so lange bis, bis Mitternacht. Und bei dieser Mitternacht fiel einer aus dem Fenster. Da machte man ein Riesentheater. Eine Aufregung. Paulus sagte, was habt ihr denn? Er stellte diesen fast tot geweihten Mann wieder lebend der Gemeinde vor. Und dann ging sie nicht nach Hause. Von wegen. Ja, dann machten sie weiter. Bis früh am Morgen. Dann brachen sie das Brot und waren in der Gemeinschaft zueinander, waren miteinander zusammen. So lange wollen wir heute nicht machen. Ich habe eine Uhr vor mir. Ja, also, ihr dürft da schon etwas hoffnungsvoll sein. Aber die Leute damals, die nahmen sich Zeit. Und die Leute hatten auch Leidenschaft. Die hatten Leidenschaft für das Evangelium und für den Christus. Was heute? Leidenschaft? Wenn mir nichts gerade besonders einfällt, dann gehe ich mal. Nein, liebe Geschwister, so können wir mit dem Evangelium und mit dem in uns wohnenden Christus doch nicht umgehen. Das geht doch gar nicht. Jedenfalls das erste Vorkommen von dem Biss, was ich entdeckte, steht in 1. Mose 3,19. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Bis du zurückkehrst zur Erde, wovon du genommen bist. Das ist doch ein segensreiches Biss. Denn die Mühsal unserer Tage, die ist ja begrenzt. Ja, die wird abgekürzt. Zuerst waren es 900 Jahre. Und dann später wurden die Jahre runtergeschraubt auf 100. Was sagt Jakob vor Pharao? Die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre, wenig und böse waren sie. Wer sagt das? Ein auserwählter Jakob. Das ist eine Illusion. Wenn Leute zum Glauben gerufen werden und wird gesagt, das geht wunderbar, du wirst dort ein ganz erfülltes, abgesichertes und schönes, glückliches Leben haben. Von wegen. Der Weg der Auserwählten ist auch ein Thema. Da gibt es viel auszuhalten und zu ertragen. Wenig waren sie und böse waren die Tage meiner Lebensjahre und sie haben überhaupt nicht herangereicht an die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Später sagt dann Mose, die Tage unserer Jahre, ihrer sind 70. Also bei mir ist das schon, was ich lebe, überm Strich. 8 Jahre überm Strich. Ja. 70 Jahre. Und wenn in Kraft, dann 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber, als flögen wir davon. Sollten wir mal mit bedenken? Ja, das geht aber nicht erst mit 70 und 80 los, sondern dieses Bedenken sollte man schon früher haben, dass unser Leben begrenzt ist. Bis du zurückkehrst zur Erde, wovon du genommen bist. Stellen wir uns einmal vor, wir wären ewig in diesem körperlichen Zustand eingesperrt, im Schweiße deines Angesichtes. Sicherlich gibt es Leute, die haben einen Job, du meine Güte, aber Ich habe über 30 Jahre drei Schichten gearbeitet, in Leistung. Ja, jedes Stück wurde bezahlt. Akkord hieß das bei euch, in Leistung. Ein Leben lang im Schweiß deines Angesichts, es würde nicht aufhören. Das ist doch eine große Vorbotschaft. Wenn es hier steht, es hat ein Ende. Die Plagerei unserer Existenz ist begrenzt, der Lebensunterhalt, ja, den zu bestreiten, hat ein Ende. Und dazu kommt dann noch ein Wort aus Jesaja 46. Wir sind nämlich auf diesem Weg nicht allein gelassen. Ja, da schreibt der Prophet, denn ich will euch tragen bis ins Alter. Die junge Generation, ich sag's, die kann weghören, aber in 50 Jahren seid ihr alle so weit. Ich werde euch tragen bis zum Alter, bis ihr alt und schwarz werdet. Dankeschön. Grau. Bis ihr alt und grau werdet. Genau so ist das. Bruns übersetzt, ich bin ins Alter hinein der Gleiche. Ich will es tun. Da besucht mich ein Freund, den habe ich 32 Jahre nicht mehr gesehen. Wir lernten uns damals in Berlin, in der Hasenheide kennen. Ja, der besucht uns, das sagt er erstaunt. Du bist aber auch ganz schön angeschimmelt. Ja, was soll's? Was soll's? Wir werden älter, liebe Geschwister, und wir sind alt geworden. Ja. Aber wir wissen, das steht ganz tief drin. Wir werden getragen von den Aussagen Gottes, seines Wortes, bis ins Alter. Wir werden hierhin durchgetragen. Das 137, das war ein anderes Lied. Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Gnade. Denn wir, bis hierher hat er Tag und Nacht bewahrt, Herz und Gemüte. Bis hierher hat er mich geleitet, bis hierher hat er mich gefreut, bis hierher mir geholfen. Das ist aufgrund eines Bibelwortes. Und weil er es bis hierher getan hat, wird er uns und auch seine Gemeinde. Er wird auch sein Israel. Und er wird seine ganze Schöpfung tragen. Er wird sie tragen. Bis zum Ziel seiner Bestimmung. Manchmal vergleiche ich ja den alten Menschen mit einem verfallenen Haus. Gibt hier nicht sehr viele. Wer alte Häuser sehen will, sie verschwinden bei uns auch langsam im Osten, aber in der Tschechei war das schon sehr schlimm. Die Fenster sind kaputt, die Türen, die sind offen, die hängen bloß noch drin in den Scharnieren, das Dach ist undicht. Im Ganzen gesehen, das ist eine ganz zerfallene Hütte. Man kann den Eindruck gewinnen, im Moment, in jedem Moment wird das Ding zusammenbrechen. Hinten ist meine Wirbelsäule verschraubt und vorn mein Brustkorb vertradet. Ja, viele von euch tragen ja auch eine Menge Ersatzteile mit sich herum. Keiner würde wohl in einer solchen baufälligen Hütte wohnen wollen. Wir würden alle ausziehen, oder? Wir wollen es doch alle schön haben und so. Nichts dagegen einzuwenden. Ja, aber unser Gott schämt sich nicht, in einer solchen zerfallenen Hütte seiner Heiligen wohnen zu wollen. Oft ist dann eine Hütte so zertrümmert, dass man nicht mehr hinschauen möchte. Dass alle wegsehen, aber gerade dort bleibt der Christus, der Sohn des Allerhöchsten, der Schöpfer des Weltalls, wohnen bis das Zelt zusammengebrochen ist. Er zieht nicht früher aus. Und dann trägt er sein Kind bis zum Ziel, bis an das andere Ufer, wo er für einen jeden eine unbeschreibliche, eine herrliche und neue Behausung, ein Wohnhaus bereitet hat. Bitte vergessen wir das nicht. 2. Korinther 5, Vers 1. Das muss tief in unserem Gedächtnis eingeprägt sein. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich sag's euch, ich habe zweimal ganz weit drüben gestanden. Da war zwischen der Wirklichkeit und Dasein hier und drüben der Wirklichkeit nur ein ganz dünner Vorhang. Und ich wusste in dieser Situation nicht, soll ich den Vorhang berühren oder nicht. Es war eine seltsame Stunde. Eine seltsame Stunde, das hing mit einer ungeheuren Angina Pectoris-Anfall zusammen. Ich besann mich dann auf den Text, den Paulus sagt, rüber, hier, ich weiß nicht, was ich erwähnen soll. In diesem wusste ich es nicht. Und dann habe ich Abstand genommen, um der Schwachheit der Geschwister willen, hat Paulus dann gesagt, bleibe ich hier. Und dieser Text in 2. Korinther 5, wie lautet der? Liebe Geschwister, wenn wirklich unser Zelt anfängt, sich zusammenzubrechen. Selbstverständlich habe ich geschrien in die Nacht hinein. Erst als das geklärt war, habe ich auf den roten Knopf gedrückt. Und da kamen natürlich die Schwestern und Ärzte, die sind gerannt wie toll, weil die Apparate ja alle verrückt spielten. Aber ich war ganz in Frieden. Ich wusste, es kann eigentlich nichts mehr passieren. Der Herr lässt mich hier. Das Wort heißt, wenn unser irdisches Haus uns die körperliche Zeltwohnung zerfällt und zusammenbricht oder wie neulich in einem Flugzeugcrash die Leiber tausendfältig zerrissen wurden. Was passiert dann? Liebe Geschwister, das muss tief, tief im Bewusstsein und dann auch ins Unterbewusstsein absinken, dass wir auch da noch wissen, wo wir hingehen, dass wir nicht in ein tiefes Loch fallen, in die Bewusstlosigkeit hinein. Dieser Text steht schon 2000 Jahre in der Bibel. Und damals hat es schon Menschen gegeben, die gestorben sind. Und denen hat Paulus dieses Wort gesagt. Denkt doch einmal an. Was macht ihr denn für ein Theater? Wenn die Zeltwohnung zusammenbricht, dann, was ist dann? Dann bekommen wir in 2000 Jahren, da hätten die müssen ja folgern, oder noch weiter, bekommen wir ein Haus. Was steht da? Dann haben wir existenziell eine Wohnung, einen Bau, wo wir dorthin gehen. Und dieser Wohnbau ist nicht mit bewusstlosen Gestalten gefüllt, sondern Menschen, die bewusst sein und bewusst bei dem Christus sind, in welcher Form auch immer. Und diesen Wohnbau haben wir, nicht bekommen wir. Verstehen wir? Meinetwegen, wenn der Herr erst in 50 Jahren kommen würde, dann bekämen wir diesen Wohnbau erst in 50 Jahren. Steht nicht da, existenziell sofort. Wir haben einen Wohnbau, ein Zuhause, eine Heimat in den Himmeln. Nicht auf dieser Erde. Nicht mit Händen gemacht, dass es ewig bleibt. Es könnte ja sein. Ich frage eben manchmal sehr schief und auch etwas quer. Es könnte ja sein, dass wenn Christus seine Leute zur Entrückung ruft, dass sie gerade sonntags in der Versammlung sitzen. Was würde da für ein fürchterliches Gebolter losgehen, wenn alle künstlichen Gelenke und Ersatzteile, und Kinder Gottes tragen sie ja auch oft, auf den Boden fallen würden. Mal überlegt, was da passiert. Ja, wir werden doch nicht als lichtverklärte Geister hier oben rumflattern, sondern wir werden in eine Leiblichkeit verwandelt, die dem verklärten und verherrlichen Christus völlig gleich sein wird. Das Zeug braucht hier oben nicht anzukommen. Verstehen wir? Das wäre noch schöner. Das wäre noch schöner. Und das ist doch eigentlich gar nicht die Art eines großen Künstlers und Bauherrn, dass er sein Werk nach außen gesehen so entstellt und zerfallen hinterlässt. Aber unser Gott kann sich das leisten, weil er aus dem Tode wieder ins Leben zurückführen kann. Da schrieb mir vor vielen Jahren eine alte Frau einen Brief. Wir haben sie oft besucht und haben dort auch viele Kassetten hingebracht. Sie hatte einen Schlaganfall und war rechtzeitig gelähmt. Ja, also das Bild, ja, hatte so ein Wägele und dann schob sie durch ihre Wohnung. Sie war früher Sekretärin und konnte deshalb den Brief, den sie mir schrieb, nur mit einem Finger auf der linken Hand tippen. Und da schrieb sie: Höre mir einige Vorträge auf Band an. Es ist eine kräftige Nahrung für mich. Bin seit anderthalb Jahren rechtzeitig gelähmt. Mein rechter Arm schmerzt und hängt kraftlos runter. Mit dem Bein ist es etwas besser, sodass ich mich in der Wohnung schwerlich fortbewegen kann. Geht's uns gut, liebe Leute? Geht's uns noch gut? Und da jammern wir manchmal rum. Ich bitte Gott darum, dass ich mich nicht entmutigen lasse. Würde mir den Ast abschneiden, auf dem ich sitze und der mich trägt. Eine andere Zuflucht habe ich keine. Und jetzt kommt dieser Satz, weshalb ich das überhaupt vorlese. Wenn es doch mal schwer wird, was leider auch vorkommt, dann muss ich meine Seele zur Raison, zur Einsicht, zur Vernunft rufen. Auch da hilft mir der Herr. Liebe Geschwister, was ist das? Wir wissen ja, von der Natur aus ist unsere Seele an den Körper gebunden, an die Sichtbarkeit, an das Glanzvolle, das Erlebnisbare, alles das. Jetzt kommt ein Mensch zum lebendigen Glauben. Jetzt kommt eine neue Wirklichkeit rein. Dann wird der Geist erleuchtet. Und jetzt ist eigentlich das Werk des Heiligen Geistes, besteht auch darum, dass die Seele losgelöst wird von der sichtbaren Welt zum Körper hin, hin zum Geist hin. Und da gibt's große Turbulenzen im Ablauf des Tages, was wir erleben. Kriegt ihr das mit? Die Seele schaut immer nach unten. Ich hätte es eigentlich heute so, es wäre ja viel lieber für mich, das wäre ja, merken wir schon, die Seele hat eigentlich, wenn sie nicht vom Geist Gottes gelenkt, geleitet, zur Raison gerufen wird, macht sie mit uns, was sie will. Das ist ein großes Gebiet. Deshalb kann unser Herr mal sagen, wenn du deine Seele haben willst und ihr folgst, ihr leben willst, mit all der Sehnsucht und dem Verlangen, was wirst du sagen? Da kommt der Tod heraus. Der Tod. Wenn du aber deine Seele loslässt, sie mir überlässt, wenn du dein Sehnen und Empfinden, dein Verlangen nach oben richtest, dann wirst du deine Seele geh ins Gottesleben hineinzeugen. Das ist ein Prozess, den wir durchleben. Da fängt in jungen Jahren an. Von wegen mit 70 und 80 Jahren anfangen, sich loszulösen von den Dingen in jungen Jahren. Und ich habe es manchmal schon gesagt, im Alter denkt man, man kann leben, wenn man Rentner ist. Von wegen, im Alter lebt man nicht. Da wird man gelebt von dem, was man jahrzehntelang zuvor gedacht und gemacht hat. So tief sitzt das drin. Deshalb Seele. Ich muss meine Seele zur Raison rufen. Machen wir das manchmal? Die Seele kommt doch da quer. Die Seele, die kann nicht erlöst werden. Die Seele kann nur gekreuzigt werden. Das Ich, das Eigenleben, dort am Kreuz. Dort erleben wir, ein ungeheures Neues. Für mich sind Brüder und Schwestern, die über 70 Jahre sind und in den Versammlungen kommen, ein großes Wunder der Gnade Gottes. Natürlich freue ich mich auch, wenn junge Leute hier sitzen. Selbstverständlich, ich war ja auch jung. Ja, viel, ja. Da kann man sich freuen. Wenn man weiß, man ist von der Gnade Gottes erfasst worden, aber das Alter zeigt dann, was übrig bleibt. Sonntags, was mache ich eigentlich? Bleibe ich auf dem Stuhl und Sofa sitzen oder habe ich noch Energie, Freude anzurufen, nehmt mich bitte mit. Ich habe Geschwister kennengelernt, die waren über 90, die waren blind. Die haben nicht den Franz und die Lina gesehen, nein. Nur die Atmosphäre in der Versammlung und das Wort, das war ihnen alles. Ja. Also das erste Biss war unsere irdische Lebensbegrenzung, bis wir wieder zurückkehren zur Erde. Das zweite, bis ins Alter bin ich derselbe. Jetzt nehme ich ein drittes aus den Evangelien, kennt ihr alle. Hundertfach. Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch. Ich bin mit euch. Ich bin um euch. Ich bin in euch. Wie lange? Bei Nacht und bei Tag. In den schlaflosen Nächten der Einsamkeit und auch in dem Durcheinander des Tages. Können wir das einwechseln? Wenn es drunter und drüber geht, wenn es turbulent zugeht, ich bin da, ich bin da. Ich bin um euch, über euch, unter euch und auch in euch. Alle Tage. Alle Tage steht zwar da bis an das Ende der Welt, eigentlich heißt es ja bis zum Abschluss dieses gegenwärtigen Äons. Das ist auch, fällt mir gerade ein, das gehörte ja eigentlich zu gestern Abend, dieser Äon. Die Bibel sagt es. Natürlich haben die Übersetzer dieses Wort mit Welt übersetzt. Das steht gar nicht da. Welt ist ein Begriff für Kosmos, Materie. Aber hier steht Äon. Das ist ein Zeitbegriff, in dem wir leben. Und dieser Zeitbegriff, der wird von der Bibel wie beschrieben? Mit Böse. Mit Böse. Weshalb ist er böse? Weil der allerhöchste Satan als Gott über diesen Äon als Herrscher gesetzt hat. So. Und da steht da, ich bin bei euch alle Tage bis zum Abschluss dieses Äons. Dieser böse Äon hat ein Ende. Einen Abschluss. Was ist das für ein Zuspruch und ein Trost und eine garantievolle Verheißung? Keine Versicherungsanstalt kann hier mithalten. Wenn unser baufälliges Haus einfällt und droht zusammenzubrechen. Man findet ja so wenig im Alter, man sieht es im Angesicht, zermürbt und ja, es läuft da kaum ein Tag ab, wo etwas Erfreuliches geht. Wie werden wir diese Tage durchleben? In dieser Gewissheit, in dieser Hoffnung, in diesem Glanz, dass wir Getragene sind in jeder Situation? Ist uns das bewusst? Die Seele muss lernen. Die muss lernen, sich auf das Droben einzustellen. Und deshalb sagt ja der Apostel Paulus, wenn das stimmt, können wir überprüfen. Wir brauchen uns nicht irgendwo den Himmel so hineinzumogeln. Wenn das stimmt, wenn wir mit Christus auferweckt sind, Auferweckung ist das Gebiet der Seele. Die Lebendigmachung betrifft den Geist und die auferstehende Körper. Und da sagt er, wenn ihr mit dem Christus auferweckt seid, Seele, was passiert da? Da suchen und sinnen wir was? Was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten der Majestät. ist unsere Seele? Natürlich wissen wir ja, wir haben so vieles im Irdischen zu erledigen, Beruf, ihr nach aller Hektik alles. Wir sind von diesem Leid erlöst. Das war doch ein Jubeltag, als ich in die Invalidität geschickt werden konnte, mit 55 Jahren. Manche hängen ihrem Beruf nach, du meine Güte, du. Wie durchleben wir das alles? Wie durchleben wir das? Sinnet und trachtet nach dem, was droben ist, wo der Christus ist. Sinnet nicht mehr nach dem, was auf Erden ist. Da fallen wir alle in Ohnmacht. Auch mit den großen biblischen Sprüchen. Das heißt also, mein Augenmerk, meine Fantasie, meine Vorstellungen, meine Planungen, meine Wünsche, ja, die dürfen alle sein. Aber der Vorrang hat er. Und da müssen wir auch einmal wagen zu beten, Herr, bitte begrenze und versperre mir Wege, die dir nicht gefallen. Die dir nicht gefallen, sind wir bereit. Ein ganzes Jahr, wenn du das nicht willst, gut. Ich möchte mit meinem ganzen Sein, mit meiner ganzen Persönlichkeit, möchte ich übereinstimmen mit dem Evangelium. In der Ganzheit. Nicht um Kopf, gescheite Sprich, wie viele es Äonen gibt. Nein, 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 nein. Die Wirklichkeit, die zeigt sich. Dieses Biss ist ja, ich habe das geteilt in prophetisch gestern Abend und heute erbaulich. Was ist erbaulich? Erbaulich ist einfach, dass wir die Zusagen seines Wortes herunterbrechen in unsere Situation hinein. Im Ablauf des Tages. Wie gehe ich damit um, wenn mir so vieles in die Quere kommt? Wie gehen wir damit um? Nicht irgendeiner will bei uns sein, sondern der Ich Bin. Der Schöpfer, der Erlöser, der Träger, der verändert das alles. Wir würden uns keine solche Hütte, nie im Leben würden wir so eine Hütte aussuchen, um darin wohnen zu wollen. Wissen wir, was das bedeutet für den Allerhöchsten? Zu jeder Schandtat fähig, dort zieht er ein. Weil aus diesem Fleisch nichts kommen kann. Hilflos und hoffnungslos. Und die nimmt er. Und macht sie zu dem Kostbarsten, was es neben seinem Sohn gibt. Er zieht nicht aus, sondern er trägt. Er trägt das All, er trägt auch uns hindurch. Durch die Fluten der Verwirrung, durch schmerzliche Nächte und Ohnmacht, bis zum Ziel seiner Bestimmung. Liebe Geschwister, wenn ich das nicht gewusst hätte, dann hätte ich nicht gewusst, wo ich hinfalle in meiner Ohnmacht. Es ist ein Wort des Zuspruchs, wenn nichts mehr geht. In jeder Situation darf dieses Biss auch ein fester Anker unserer Seele sein. Viele haben ja mit dem Begriff Seele ungeheure Probleme. Ja, das gehört irgendwo hin, von wegen unserer Seele. Was sagt der Apostel Paulus? Dass ihr doch mitkämpft in einer Seele im Evangelium. Das heißt also in der Gleichheit. Und dazu gehört dann manchmal auch der Körper. Ich kann schon mit meiner Sehnsucht und meiner Seele und Geistverlangen hier sein, aber ich muss meinen Körper leider mitbringen. Sonst könnte ich euch nicht dienen am Evangelium, versteht ihr? Da muss dann manchmal auch der Körper mit dabei sein. Ja, also dieses Zeugnis in Matthäus 28 hat also noch eine andere prophetische Weite. Ich habe das gestern Abend nicht mit angedeutet. Nur mal kurz, das müssen wir hiermit sagen. Gerade für das in der Endzeit bedrängte Israel wird dieser Vers eine große Hoffnung sein, wenn wir bedenken, dass es eine Drangsal sein wird, wie sie nie von Anbeginn der Schöpfung gewesen ist und auch nie wieder sein wird. Dann mögen Himmel und Erde vergehen und zusammenbrechen, aber seine Verheißung, was er seinem Volk anvertraut hat, er wird es nicht verlassen, die bleiben bestehen. Bleiben bestehen. Wenn alle Nationen nach der Endlösung der Juden schreien und sie zu Hunderten und zu Hunderttausenden ausgelöscht werden, wenn sie wiederum gejagt werden, keiner will sie haben, da wird den Gläubigen Israel und außerhalb dieses Zeugnis lebendig und groß werden. Ich bin bei euch. Bei euch. Alle Tage. Bis zum Abschluss dieses Äons. Da hinein ist es geschrieben worden. Natürlich können wir manche Verheißungen auch auf unserer Ebene übertragen. Aber das wollte ich hier mal mit sagen. Verstehen wir? Wenn sie rufen werden, dein Königreich komme, dein tägliches Brot, das heißt, unser Existenzminimum gib uns heute, weil wir nicht mehr leben können und niemand uns etwas gibt. Und dabei betet man das Vaterunser und die Kühltruhen sind voll. Was ist das für ein Hohn, ein solches Gebet zu sprechen? Wer heute im Vaterunser um das tägliche Brot bittet und alle Kühlschränke voll hat, der soll lieber den Mund halten, wenn er das Gebet nicht verhöhnen will. So, nun ein kostbares Biss aus dem Philipperbrief. Philipper 1, 6. Ich bin in großer Zuversicht. Ja, also, ich bin voller Hoffnung. Ich habe das feste Vertrauen und bin davon auch überzeugt. Wie wenig gibt es solche Leute? Da denkt man manchmal, nur die Zeugen Jehovas sind mit dieser fanatischen Meinung unterwegs. Aber unter der Glaubensgemeinde, da winselt man rumher, das ist also manchmal nicht auszuhalten. Und welche Situation hat Paulus hier vor sich? An einem Kriegsknecht gekettet, gefesselt. Wir haben noch nie eine Stunde im Gefängnis gesessen. Und der Mann, der bittet nicht, mach mal eine Gebetsgemeinschaft, dass ich aus dieser stinkenden Hölle wieder rauskomme. Nein. Ich bin in großer Zuversicht. Ja, ich bin voller Hoffnung. Ich habe festes Vertrauen. Ich bin überzeugt, dass der Herr, der in euch angefangen hat, das gute Werk einer Neuschöpfung der göttlichen Wirklichkeit in uns, er wird es auch vollführen, zur Vollendung bringen. Bis. Ihr werdet das Wort ausmalen zu Hause. Denn es gibt Situationen und Stunden in unserem Leben, wo fast alle Stützen wanken. Wenn wir nicht wissen, hier, lieber Vater, du hast es geschrieben. Bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist eines der schönsten und wertvollsten Verse im Neuen Testament. Gott lässt sein Werk nicht halbfertig liegen. Was er anfängt, vollendet er auch. Und führt es wunderbar zum Ziel. Nichts oder auch gar nichts kann dahin bleiben. Alles bekommt seinen Platz. Auch wir bleiben nicht elendiglich in einem Winkel liegen, sondern werden meisterhaft vollendet und eine Zierde der Christusherrlichkeit werden, nach Geist, Seele und Leib. Wenn Christus in Herrlichkeit erscheinen wird, sichtbar, da schreibt Paulus wohl diesen Tag, wenn er nach Israel kommt, in seiner Herrlichkeit, in seiner Glorie, in seiner Gottesautorität, da kommt er nicht allein, da bringt er auch welche mit. Wenn der Christus in Herrlichkeit geoffenbart werden wird, dann werden wir zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart. Kann das sein? Wir wackeligen Gestalten, die wir jeden Moment zusammenbrechen können. Wir werden einmal die Herrlichkeit des Christus und des Vaters darstellen oder mit ihr dargestellt werden. Schade, dass die meisten oder dass in den neurologischen Kliniken die meisten Insassen sogenannte Gläubige sind. Wie kommt das eigentlich? Leiden die an solchen seelischen Druck, dass sie durchs Sieb fallen, dass sie nie ankommen, dass sie immer der Heiligung, wenn das nicht klappt, bleibst du unten. Woran liegt das? Wenn man nicht einmal auf ein solches wunderbares Wort die Hand legen kann und kann sagen, hier steht es geschrieben, kein Unternehmer baut ein Haus, bevor er nicht die Kosten überschlägt. Auch über unser Unvermögen, unsere Mangelhaftigkeit und dem Fehlverhalten hinweg bringt er das zustande, was seinem Willen und Wohlgefallen entspricht. Er hat ja uns vor sich gehabt, bevor er die Wahl traf, du und ich. Das ist doch ein Vers, wo auch die Seele animiert wird, nicht zu klagen, was wir nicht haben, sondern das, was uns geschenkt ist. Können wir das lernen, auch wenn wir es Jahrzehnte nicht praktiziert haben? Wenn wir wenigstens jeden Tag einmal unseren Herrn dafür danken könnten, würden wir viel gelöster, entspannter und auch entkrampfter die Alltagsmühle überstehen. Ich wünsche es euch. Der in euch angefangen hat. Hier wird etwas Grundsätzliches, ganz Bedeutsames ausgesagt, dass nämlich das Werk des Heiligen Geistes in seiner Gemeinde von innen nach außen geschieht und eine Veränderung erlebt. Bei Israel und den Völkern, da geht es gerade umgekehrt. Wenn ihr dieses alles seht, Matthäus 24, wenn ihr das alles vor euch habt, dann hebt eure Häupter. Steht nicht von der Gemeinde geschrieben, von wegen. Wir kriegen nichts zu sehen und nichts zu gaffen. Außen, innen. Dieses neue Leben ist auch für ihn so kostbar, dass es versiegelt werden muss. Das ist sein Gottesleben. Und dieses Leben durchläuft einen Wachstums- und Reifeprozess. Und dieser Prozess der Umgestaltung unseres Denksinnes. Denksinn ist Gebiet der Seele. Und unserer Lebensweise, nämlich von uns weg, von unten nach oben, wo der Christus ist, überdauert ein ganzes Leben. Bis zum Tag Jesu Christi. Paulus war der festen Überzeugung, dass dieses Werk des neuen Lebens, was der Herr im Geist und durch sein Wort in uns gezeugt hat, auch drüben ankommt. Dass es nicht irgendwo auf der Strecke bleibt, sondern eine unbeschreibliche Vollendung erhält, bis zu dem Tag Jesu Christi. Dieses neue Werk von oben ist ja eigentlich der in uns wohnende Christus. Und nun frage ich, was ist das für ein Tag? Der Tag Jesu Christi. Ja, da kann man auch nach 50 Jahren einer heißgeschichtlichen Gemeinde fragen, was ist das für ein Tag? Gibt sehr viele Tage. Ja, ich sage es gleich vorweg, dieser Tag Jesu Christi ist die Zusammenführung aller Leibesglieder zu Christus, dem Haupt. Die noch Lebenden, euch betrifft es in jedem Fall. Ob es uns betrifft, weiß ich nicht. Ist nicht so schlimm. Die Lebenden und die übrig bleiben. Und die Toten in Christo. Mit ihrer Sterblichkeit. Dem verweslichen Körper. Bitte bedenken wir, zu dem Begriff Tote in Christo gehört der sterbliche Körper, nicht der Geist und die Seele. Und diese stehen zuerst auf. Wer steht zuerst auf? Die Toten in Christo. Was heißt? Ihre vergänglichen und sterblichen Leiber stehen auf. Zuerst steht er. und werden dann mit den noch übrig gebliebenen in einem Nu, in einem Augenblick verwandelt, nach oben geholt. En atomo, hinauf zu ihm, wohin? Wohin? Nicht in den Himmel, in die Luft. Aha, dieses Ereignis sollte man nicht mit Wiederkunft bezeichnen. Denn in der Tat kommt der Herr auch nicht herunter auf die Erde. Sind wir uns einig? Dankeschön. Selbstverständlich müssen wir beim Hören mitdenken. Ja, er kommt auf diese Erde nicht herunter, sondern er holt seine Leute hinauf. Hinauf. Deshalb steht dort Epi Synagoge. Epi, hinauf, Syn, zusammen, Goge, Versammlung. Die Hinaufversammlung derer, die noch leben und herumbrusteln, und die Toten in Christo, ihre Körperlichkeit, die wird nämlich mit dem zusammengebunden, was der Herr mitbringt. Was bringt er mit? Die im Herrn entschlafenen, Geist und Seele bringt er mit. Und das wird zusammengefügt. So. Und dann werden diese nach oben geholt. Die Hinausversammlung der Leibesglieder aller Zeiten zu Christus. Nicht zu dem König. Schade. Nicht zu dem König, nein, nein. Sondern dem Haupte entgegen. Verstehen wir, wenn wir Glieder sind und wir werden nach oben geholt, dann werden wir dem Haupte entgegengerückt. Und dieser ganze Christus, der Christus, ist der König, der wiederkommende Messias für Israel und vieles andere. Dann sind wir immer zusammen, Sünd mit dem Christus. Und alles, was auch geschieht, ob die Siegel gebrochen werden, das Lamm in der Offenbarung, überall, ist der Christus mit seiner Gemeinde zusammen. Der Tag Jesu Christi ist der siegreiche Abschluss seiner Gemeinde und der Triumph über Tod und Verwesung. Es ist die Hinaufversammlung der Leibesgemeinde der Berufenen und Auserwählten in Christo. Der Tag Jesu Christi. Es ist auch der Abschluss. Der Abschluss von dem Geheimnis dieser Gemeinde. Und zugleich das Ende von dem Evangelium der Gnade und Herrlichkeit. Diesen lichtvollen Tag der Herrlichkeit gibt es nur bei dem Apostel Paulus. Weshalb gibt es nur bei ihm? Immer wieder fragen. Nicht irgendetwas sagen, sondern hinterfragen. Können wir das, was sie sagen, auch begründen? Weshalb gibt es diesen Tag nur bei Paulus? Ist doch ganz einfach. Weil die Entrückung, die Hinaufversammlung ein Geheimnis war, was auf keinem Blatt der Bibel steht. Weder im Alten Testament, noch in den Propheten, noch in den Evangelien. Keiner von den 12 Aposteln hat je das Geheimnis von der Entrückung offenbart bekommen. Nur er allein. Und deshalb steht es auch nur bei ihm. Ihr werdet das mein anders sehen, ist auch egal. Mir braucht er nicht zu glauben. Glaubt wenigstens dem Zeugnis seines Wortes. Es war ja ein in Gott verborgen gehaltenes Geheimnis, was nie einer gesehen hat und bekannt gemacht worden ist. Die anderen Apostel, die reden auch von Tagen. Nämlich von dem Tag des Herrn und dem Tag Gottes. Und diese Tage unterscheiden sich ganz gewaltig voneinander. Noch einmal. Dieser Tag Jesu Christi ist sein Tag, wo er als Haupt seine Glieder als Gemeinde nach oben holt, verwandelt und entrückt. Wir sprechen nur indirekt von einer Wiederkunft, weil seine Herrlichkeitsgegenwart nur die Lufthimmel betrifft und nicht die Erde. Und zum besseren Verständnis auf die sichtbare Wiederkunft des Herrn als Messias und König Israels auf dem Ölberg wartet allein das zurückgekehrte und im Land der Väter wohnende Israel und zum größten Teil die messianisch gläubige Gemeinde dort. Seht ihr das auch so? Zurück zu dem Tag Jesu Christi. Ich habe mich gefreut, wir haben uns ja nicht abgesprochen. Ich habe nur gesagt, ich predige über das Biss, suche dir einen Bibeltext raus. Du hast aber jetzt eine Stelle vorhin gelesen, er hat sie auch betont. Extra, ich habe gut zugehört. Biss. Und zwar schreibt der Apostel Paulus der Gemeinde Korinth, ein paar wichtige Verse. Ja, ich danke meinem Gott alle Zeit eurethalben. Ja? Natürlich, wenn ich bete und fange an in Japan und Sibirien und dann in Berlin und so, kommt ihr auch dran, München. Ja. Danke, dass es hier Leute gibt, die mit ihrer Bestimmung und Berufung etwas anzufangen wissen. Und die nicht nur um ihrer selbst willen in den Himmel kommen wollen. Das ist doch eine Ohnmacht, ist das. Wer das denkt, dass Gott damit viel tiefere Dinge da geplant hat. Ja, lesen wir also hier in Korinther einen Vers. Ich danke meinem Gott alle Zeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben und geschenkt. Haben wir etwas gegenüber den anderen? Ja, wir haben Glaube und Gnade und alles geschenkt. Alles geschenkt. Von wegen. Wenn die Gnade uns nicht erreicht hätte, säßen wir wie die Hunderttausende und Millionen draußen. Verstehen wir das? Die Gnade Gottes, die vor den Äonen für uns persönlich bereitgestellt wurde. Das, wenn wir dann über Vater und Mutter in die irdische Existenz hineingestellt wurden, sind vom Evangelium erreicht werden. Man kann das kaum fassen, dass das so ist. Dann sitzen vor mir ein paar Leute, die damit übereinstimmen und die das wissen. Das stimmt doch, das ist doch so. Können wir im Alltag damit umgehen? Geschenkt in Christo Jesu, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, im Wort, in der Erkenntnis, Zeugnis des Christus bestätigt worden ist, dass ihr in keiner Weise Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus erwartet. Also, er wird ja geoffenbart. Uns. Zunächst uns, nur seine Gemeinde. Die anderen nicht, die kriegen das nicht mit. Wenn da hier ein paar Leute erst München verschwunden sind, du meine Güte, da dreht sich alles noch. Da spielt auch noch Bayern München im Stadion, sicherlich. Das wird nicht aufregend werden. Denkt ihr, die paar Leute, die hier verschwinden, fallen ins Gewicht? Von wegen. Die Offenbarung unseres Herrn Jesu, die erwarten diese. Er, welcher euch befestigen wird bis ans Ziel und den Abschluss eures irdischen Laufes, dass ihr dann untadlich seid an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der gleiche Tag. Das ist ein so großer Freudentag, wo Christus seine Glieder für immer endlich bei sich haben wird. Wo alles irdisch Vergängliche und alles, was zeitlich verweslich ist, in die Unverweslichkeit und Herrlichkeit Gottes hinein verwandelt sein wird. Du gibst eine gewisse Glaubensrichtung. Die schreibt sogar ein Büchlein darüber, die drei Tage Gottes. Mit voller Erwartung habe ich das gelesen. Schon vor 40 Jahren. Der Tag des Menschen, der Tag des Herrn und der Tag Gottes. Da habe ich gedacht, ihr lieben Brüder, ihr müsst doch das wissen. Wo ist denn der Tag Jesu Christi? Fehlt. Nein, ist nicht da. Fehlt in dieser bestimmten Literatur. Zurück. Natürlich sollten die Entscheidungen unseres Lebens auf diesen Tag Jesu Christi hin ausgerichtet sein. Denn die Zeitspanne, die jeder bis zu diesem Tag Jesu Christi durchlebt, steht da, das soll nicht mit Fressen und Saufen, sondern in Nüchternheit erbracht werden, damit wir imstande sind zu prüfen, was das Vorzüglichere ist, also was den Vorzug hat, das Wesentlich Seiende, was zuerst vor allem zu geschehen hat, was auf jedem Fall das Rechte ist, auf das ihr Aufrichtige und Anständige seid, wie vom Sonnenlicht geprüft und ohne Fehltritt, bis hinein in den Tag Christi. Ja, das ist die Arbeit des Heiligen Geistes, uns damit zu beschäftigen. Dass unsere Seele, die sich immer wieder nach dem Sichtbaren dreht und orientieren will und dort ihr Gefallen hat, losgelöst wird. Dass sie es lernen wird und muss, nach oben sich zu orientieren. Also diesen Vers jetzt lesen wir gleich ein paar Verse später aus 1. Korinther 4. So richtet nun und urteilt nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Welcher auch das Verborgene, also die verborgenen Herzensentschlüsse ans Licht bringen wird und die Ratschlüsse der Herzen offenbaren wird, und dann wird Anymeden sein Lob werden von Gott. Liebe Geschwister, ich muss eigentlich aufhalten. Wenn die Gemeinde von gestern und heute doch mehr dieses ermahnende Wort beherzigt hätte und wir selber nicht auch so leichtfertig den Stab über den anderen brechen würden, gäbe es nicht so viele ermutigte und frustrierte Kinder Gottes. Denn die Atmosphäre einer Gemeinde wird zutiefst davon bestimmt, was der Einzelne über den anderen denkt und redet. Auch wenn wir kein einziges Wort über unsere Lippen bringen, ist doch unsere negative Einstellung und Gesinnung dem anderen gegenüber ein Tiefschlag der Verletzung. Ja, ein Tiefschlag der Verletzung, der, wenn es davon keine Reinigung gibt, ganze Gemeinden zerrüttet und zerstört werden können. Umgedreht ist aber auch wohlwollendes Denken und Reden über den anderen eine göttliche Ausstrahlung, die wiederum eine ganze Gemeinde durchdringt und belebt. Liebe Geschwister, hier haben wir eine ganz große Menge Energie in der Hand, die für das Leben oder für die Erstarrung einer Gemeinde verwendet werden kann. Natürlich lässt sich in kleinen Hauskreisen besser und ungekreuzigter leben. Denn die kleinen Kreise, die durchaus Gott gewollt sind, hängen oft jemals von der Leiterperson zusammen. Es gibt wenig Hauskreise, die älter als 20 Jahre sind, und auf diesem Sektor findet oft ein regelrechtes Kommen und Gehen statt, weil man dort sehr unverbindlich leben kann. Wir müssen uns eingestehen, dass wir selber und auch die Gemeinde, in der wir freiwillig eingebunden sind, kein perfektes und vollkommenes Szenarium bilden. Vielmehr ein Exerzierplatz, eine Schaubühne unserer fleischlichen und unerlösten Natur sind. Wer sich und die Sündenmöglichkeit in seinem Herzen nicht erkennt, der wird früher oder später diesen zweifelhaften Haufen, Gemeinde genannt, wieder verlassen. Das wollen wir uns eingestehen, dass es keinen besseren Platz gibt, wo wir mit unserem Ich, vielleicht auch unserer Seele, am tiefsten und gründlichsten das Sterben lernen, als auf der Plattform der Gemeinde. Hier zerbrechen wir und werden erschüttert, dass man auf- und davonlaufen könnte. Ich lebe über 60 Jahre auf der Kampfbahn dieses Glaubens und habe manche Gemeinden und Kreise sterben sehen. Der Großvater meiner Frau hat in Dorf Chemnitz etwa 1916 die Gemeinde gegründet. 11 Jahre mit 9 Kindern in einem baufälligen Hütte. 11 Jahre ausräumen, einräumen, ausräumen, einräumen, wenn Versammlung war. 11 Jahre. Und dann war man so weit, wir waren eine Kapelle im Dorf Chemnitz. Eigenwillig, ohne die Genehmigung der Methodistenkirche. Auf seinem persönlichen Grundstück. Ja, also er hat die Gemeinde gegründet und in eigener Verantwortung etwas später auf seinem Grundstück die Kapelle errichten lassen. Am Ende seines Lebens und auch schon zuvor habe er oft gesagt, wenn ich könnte, würde ich heute die Kapelle hinwegtragen. Daraus spricht eine Menge Verdruss und Belastung. Wir möchten uns Mut machen. Halten wir den anderen mit seinen Tüngel, mit seinen Hochmut, mit seiner Angeberei, mit seinen Launen und schlimmen Angewohnheiten aus. Weshalb? Weil Christus uns als Mensch der Sünde, der zu nichts Gutem fähig ist, ausgehalten hat und durchträgt. Liebe Leute, wie reagieren wir denn, wenn uns Menschen ganz übel in die Pfanne hauen? Was machen wir denn da? Suchen wir uns zu rechtfertigen und Dinge zurechtzustellen? Oder können wir auch einmal übervorteilt werden? Manchmal ist uns das gar nicht bewusst, dass der andere uns gar nicht schlechter machen kann, als wir in Wirklichkeit sind. Das können wir laut singen. Ich bin in Wahrheit eines der schlechtesten Wesen, das du, lieber Heiland, hast erlesen. Ja, ja, ja. Wenn es aber dann uns selber betrifft, dann haben wir große Schwierigkeit zuzugeben. Was sagt Paulus? Das muss klar sein. Im Fleisch, das Fleisch wird nicht erlöst. Nein, nein. Das hat nur den Weg am Kreuz. Dort muss es gehalten werden. Ich weiß, was weiß ich, sagt Paulus, in meinem Fleische wohnt sehr wenig Gutes. Nichts wohnt. 0,0. Verabschieden wir uns deshalb. Eine gläubig vornehme Dame, die bekennt vor einem Seelsorger sehr reuevoll und sehr demütig, dass sie ein großer Sünder sei. Der Seelsorger antwortete, das weiß ich schon lange. Ich habe das nämlich schon gelesen. Wut entbrannt, haut sie auf den Tisch. Wer hat es gesagt? Verstehen wir? So allgemein, ja. Aber wenn es dann heißt, und da hat er nur die Bibel gelesen, was da drin steht, ja. Beurteilen dürfen wir wohl die Dinge und die Entwicklungen, Strömungen unserer Zeit. Und vergessen wir uns bitte nicht selber dabei. Ja, und weil unsere Augen uns täuschen und unser Verstand uns betrügen kann, ist es gut, wenn wir die Hand auf den Mund legen, wenn andere ausgezogen und fertig gemacht werden. Wir können doch den anderen nicht ins Herz schauen. Das kann er nur allein. Er kann die verborgenen Beweggründe, die Motive, die Entschlüsse des Herzens offenbar werden. Warum dieses und jenes geschah? Und dann wird an ihm jeden sein Lob werden von Gott. Zu richten. Ja. Noch 5 Minuten. Wir sind Diener. Auch dieses Wort hast du ja gelesen. Diener. Und Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Hier stellt Paulus die Gemeinde und jeden Einzelnen nicht heraus, sondern hebt ihn über alle Fürstlichkeiten, die Geistlichkeit der ganzen Himmelswelt, die Throngestalten, die Cherubim und die Seraphim, hebt er eine Gruppe weit hoch empor über all diese Schöpfungen. Nie ist es einem einzigen solchen Einzelwesen, diesen Engelgewalten und geistlichen Majestäten, ein Blick in das Herz Gottes gestattet worden, als einer solchen kleinen Schar von Auserwählten, Geheimnisträger und Verwalter über die innersten Gedanken und Absichten des Allerhöchsten. Vor mir sitzen Majestäten. Neben dir sitzt Majestät. Hinter dir, vor dir, alles Majestät. Wie gehen wir mit uns um? Als solche, die dazu bestimmt sind. Auf einen solchen gewaltigen Hintergrund sollten wir uns doch begegnen. Sollte es doch möglich sein, in großer Freude beieinander zu sein und jede Versammlung herbeizuwünschen. Wir sollten uns begegnen in der Gemeinschaft der Heiligen und da leben können. Der treue Herr ermutige uns dazu. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein geschriebenes und in unser Herz hineingeoffenbartes Wort. Wir danken dir auch für dein gesprochenes Ja und die Einsicht, es verstehen zu können. Du hast dich so klar und so eindeutig über uns ausgesprochen und die Zusage gemacht, dass wir durch deine Gnade und Güte gehalten und getragen werden, bis du uns am Ziel gebracht und vollendet haben wirst. Du Gott aller Treue, wir schenken dir unser ganzes Vertrauen und wissen, dass du dann über unser Bitten und Verstehen hinaus zu tun vermagst. Lass uns auch an diesem Tag unter deinem Schutz und dem Vermächtnis deiner Liebe unseren Weg gehen. Wenn wir dann jetzt auseinandergehen, dann dürfen wir uns gewiss sein, dass du das tust und wir uns freuen dürfen, dass du nicht nur heute und jetzt unter uns warst, sondern dass du auch in der kommenden Woche uns durch deinen Heiligen Geist lenken und leiten wirst, damit wir dir zur Ehre, zur Freude und zur Verherrlichung da sein können. Ich bitte dich herzlich um die Geschwister hier in dieser Gemeinde, gib du ihrem Zeugnis Vollmacht und lass sie auch in dem alltäglichen Erleben deine Führung und deine Lenkung und Leitung erkennen, du treuer und wunderbarer Gott in Christo unserem Herrn. Amen. So, wir singen noch aus dem Lied 585, 1 bis 3, stimmt's, ja? 585, 1 bis 3.
Ja, Johannes, ich möchte dir auch heute nochmal danken und der Annemarie, dass ihr wieder den weiten Weg hier auf euch genommen habt, um uns hier zu besuchen und am Wort zu dienen. Es war wie immer eine große Freude und ich wünsche euch eine gute Heimreise und uns allen wünsche ich eine gesegnete Woche. Und zum Schluss möchte ich noch einen Vers aus Römer 15, den 13. vorlesen. Der Gott der Hoffnung aber erfüllt euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.